Vielleicht ist es einfach Todesangst. Ja, also ich habe halt wieder mal ein Gespräch geführt mit einem Menschen, der circa gleichaltrig ist. Und das ist logisch, weil wir eigentlich immer mit Leuten reden, die circa gleichaltrig sind, circa die gleiche Ausrichtung haben und so weiter und so fort. Und deswegen fällt mir schon eine Sache auf. Das ist jetzt so diese Phase vor der Pension. Nun, ist das eine Krise? Es gab ja da früher mal auch die Rede vom Pensionsschock. Habe ich schon lange nicht mehr gehört. Aber offenkundig eine hochbelastende Situation für viele Menschen. Und was mir so extrem stark aufgefallen ist an der Sache, ist die völlige Überforderung. Die völlige Überforderung, jetzt bin ich bald nicht mehr das, was ich bin. Jetzt habe ich bald nicht mehr diese Möglichkeiten, etwas zu gestalten. Vielleicht habe ich sogar Angst, dass man auf mich vergisst. Und ich denke, in dem völligen gesellschaftlichen Chaos, in dem wir uns im Moment befinden, ob Corona, würde ich sagen, nicht ob Corona, sondern deswegen, weil wir jetzt ein Stadium erreicht haben, wo nicht nur der Tod verdrängt wird, sondern auch ganz massiv die Todesangst verdrängt wird. Keiner hat mehr Angst, nicht? Man hat keine Ahnung, man checkt das ja alles, nicht? Man ist ja immer Herr seines Lebens. Und das ist ganz wichtig, du musst nur draufkommen, was du willst, und dann setzt du dementsprechende Schritte und so weiter und so fort. Und dann gibt's einfach diese eine blöde Geschichte des Todes. Also da ist man dann nicht Herr und so, weil dann ist man tot quasi. Da kann man dann auch nichts wissen und auch nichts reden. Also kurze Nebenbemerkung, die Heizung hier in dem Wohnhaus dreht schon wieder mal durch und ich weiß nicht, ob Sie nicht im Hintergrund irgendein Brummen und so hören, dann ist das nicht Ihr Gerät, sondern ich möchte es jetzt mal aufnehmen und deswegen tue ich das, egal welche Störgeräusche da sind. Gut, es ist eine ganz wichtige Geschichte, also ich habe das ganz, ganz, ganz massiv bemerkt, ja, über die jetzt 36 Jahre meiner Dienstzeit als Geistlicher hat sich da irrsinnig viel verändert. Also, wenn ich mich nur erinnere, also da hatte ich wirklich einen völligen Schock, wie ich da im Weinviertel war, wie dann plötzlich bei Beerdigungen fotografiert wurde. Ich habe sie überhaupt nicht gepackt. Da rennt einer dauernd herum und du bist eh schon froh, wenn es nur einer ist mit einer Kamera, sind wir teilweise mehrere und nachher gibt's einen Leichenschmaus und da soll man auch noch einmal in ein Buch unterschreiben, weil da kommen dann die Fotos von der Beerdigung hinein, hinten gibt's oder gab es damals noch so ein Fach für eine Foto-CD, gibt's heutzutage nicht mehr natürlich, das ist alles in der Cloud gespeichert und da haben die Leute dann hineingeschrieben, es war sehr schön oder danke für die Einladung und so. Ich habe halt dann irgendwas hineingeschrieben, dann Bibelvers oder wenn ich der Ansicht war, es ist jetzt kein Bibelvers angebracht, habe ich jetzt hineingeschrieben, wirklich tot ist nur der vergessen ist und so. Das hatte dann alles schon schön langsam so die Atmosphäre, was weiß ich, von einer Matura-Abiturfeier oder so. Dann ist mir aufgefallen, wie sich die Körpersprache irrsinnig verändert hat. Bei traditionellen Beerdigungen stehen einfach alle ganz ruhig da und schauen halt zum Sarg und ich stehe halt beim Sarg und das reicht schon. Und dann ist mir aufgefallen, wie unruhig die Leute geworden sind. Also die sind nicht mehr ruhig gestanden, sondern die sind da gleichzeitig herumgegangen und so weiter und so fort. Also irgendwas klappt nicht mehr. Waren die zum ersten Mal in ihrem Leben auf einem Friedhof, haben die zum ersten Mal in ihrem Leben also verstanden, stirbt wirklich wer? Und da haben wir eine riesige Veränderung. Wir haben einfach drauf vergessen, dass gestorben wird. Und wenn man vergisst, dass gestorben wird, dann vergisst man natürlich auch auf dieses ganz wichtige Punkt der Todesangst. Und die Todesangst ist natürlich auf der einen Seite nochmal die, das könnte irrsinnig schmerzhaft werden und das möchte kein Mensch, das ist vollkommen klar. Aber jetzt ist es so, dass der Umgang mit dem Tod eigentlich den Menschen auszeichnet. Das ist was unglaublich Wichtiges. Also archäologisch, soweit ich weiß, ist es so, man spricht von einer menschlichen Kultur ab dem Moment, wo man Gräber findet. Also, da haben wir eine unglaublich spannende Doku gesehen, da ist es gegangen um ein Neandertaler-Skelett und wie genau die dann da gearbeitet haben und gesagt haben, ja, wir glauben schon, dass das eine Beerdigung war, weil also das war jetzt irrsinnig schwierig, weil das war also in einer Höhle und so Stein, aber wir glauben, da ist also eine Vertiefung gemacht worden und wir glauben auch, dass die Steine, die da ringsherum liegen, nicht zufällig liegen, sondern dass die angeordnet sind und so weiter und so fort. Das ist dann Kultur, das ist ein unglaublich wichtiger Sprung. Heute sind wir in einer Situation, das hat mir ein Bestatter erzählt, das hängt jetzt in Österreich vom Bundesland ab, wie es bei Ihnen daheim ist, weil Sie kein Österreicher sind oder Österreicherin sind, weiß ich nicht, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, du kannst dann eine Urne nach Hause mitnehmen. Und da waren alle, ja, das ist ganz toll, nehme ich den Opa mit nach Hause und so weiter und so fort. Und jetzt hat sich halt ein Problem ergeben, irgendwann einmal wird das Haus halt ausgeräumt, weil keiner mehr drin wohnen will, es wird verkauft und so weiter und so fort. Und dann findest du plötzlich am Dachboden, ist witzigerweise immer der Dachboden, völlig verstaubt und verdreckt eine Urne, das Maximum, was ich gehört habe, waren 3 Urnen. Und dann stehen die Leute dort und wissen jetzt nicht, was mit der Urne tun sollen. Du kannst nicht einfach in den Müll hauen. Das landet dann irgendwie bei der politischen Gemeinde. Die politische Gemeinde weiß auch nicht, was damit tun sollen. Und hängen es dann halt gerne mal mit katholischen Kollegen an, von wegen der hat einen Friedhof, oder der ist oft genug am Friedhof, er weiß, was er damit machen soll. Der hat jetzt auch eigentlich keine Ahnung, was er mit der Urne tun soll, weil Friedhof und Beerdigung, das muss ja jetzt bezahlt werden. Also ich kenne einen Kollegen, der hatte am Schluss 5, 6, 7 Urnen bei sich in der Sakristei drinnen stehen und war darüber auch nicht glücklich. Also dann muss natürlich die Gemeinde, also in dem Fall die römisch-katholische Pfarrgemeinde, wieder ein Grab kaufen, um diese Urnen unterzubringen, und das ist alles sehr schwierig, und machen wir jetzt noch einen Grabstein dazu, oder wie, oder was tun wir, und so weiter und so fort. Sie merken, so funktionieren die Dinge nicht. Also das geht nicht. Du kannst nicht einfach eine Urne mit nach Hause nehmen, ohne zu denken, dass du selber natürlich irgendwann einmal stirbst, was du natürlich nicht denkst, weil du ja den Tod verdrängst. Und wenn ich den Tod verdränge, dann habe ich halt einen irrsinnig großen Vorteil. Ich kann mir einreden, ich kontrolliere mein Leben. Ja, und solange ich dieses Leben kontrolliere, werde ich nicht sterben, weil ich bin ja so gut und so stark. Dass das natürlich ein Blödsinn ist, ist klar. Aber ich habe mich heute einfach sehr, sehr stark gefragt, ob das mit diesen ganzen Corona-Geschichten, die wir jetzt gerade zu dauerbelastet sind, nicht etwas ganz Wesentliches ist. Erstens mal wird verdrängt, dass es eine unter Umständen zum Tode führende Krankheit gibt. Zweitens einmal wird behauptet, ich habe was Besseres als die Wissenschaft. Also das sind jetzt Vitamine, Heilsteine, die sind wenigstens meistens schön, also so, was weiß ich, was das für Mineralien sind, das schaut ja wenigstens schön aus. Ne? Und dann, was mich total fasziniert, Energetika. Also das ist ganz was Tolles, da wird ein Schutzkreis gelegt um die Wohnung oder den Arbeitsplatz und dann erreicht dich das Coronavirus nicht mehr und du wirst dann mit Energie aufgeladen und wirst nicht mehr krank. Also völliger Schwachsinn natürlich, aber hat ein unglaubliches Geschäft. Also da verdienen Leute wirklich gut dran, woraus ich schließe, dass es genug Leute gibt, die das glauben. Also ich nicht. Jetzt ist natürlich die Fragestellung seiner Sterblichkeit etwas, was wir nicht nur verdrängen, sondern was vor allen Dingen irrsinnig wichtig ist. Wie ich, das habe ich Ihnen vor einiger Zeit erzählt, da diesen schönen Nabelbruch hatte mit eingeklemmten Dünndarm und unfassbarsten Schmerzen, war ich ja in einer Situation, wenn ich nicht operiert worden wäre ich an dem gestorben, weil der Dünndarm stirbt ziemlich schnell ab. Also das muss man sagen. Und ohne Dünndarm kannst du nicht leben, außerdem kriegst du dann eine Sepsis und so weiter und so fort. Also ich war in einer lebensbedrohlichen Situation. In dieser lebensbedrohlichen Situation habe ich mir als erstes einmal Hilfe gerufen und war klar, da ist jetzt irgendwas Arges. Und das Zweite war, ich habe die Kuratorin der Pfarrgemeinde da angerufen, habe gesagt, bitteschön, ich liege jetzt im Spital, ich schicke dir die Telefonnummern, die Visitenkarten meiner beiden Kinder, sollte ich also versterben, bitte verständige sie und kümmere dich ein bisschen um sie und auch um die Beerdigung. Und Das war ein sehr kurzes Gespräch, weil ich solche Schmerzen hatte, dass man da nicht länger reden konnte. Und so gesagt, jojo, und aber wird eh nicht so sein. Und ja, was ist wenn? Das habe ich natürlich nicht gesagt, weil da habe ich schon aufgelegt, weil da war ich im Spital und sie haben mich zu einer Untersuchung geholt. Ich saß in dem Moment in einem Rollstuhl, was eigentlich ziemlich bequem ist, um ehrlich zu sein. Sie merken jetzt Folgendes. Ich wäre jederzeit bereit gewesen zu sterben, das wäre mir eigentlich völlig wurscht gewesen. Ich wollte nur, dass meine Kinder damit Unterstützung haben, das erfahren und Unterstützung haben, damit umzugehen. Jetzt weiß ich nicht, welches Störgeräusch Sie jetzt hören. Ich habe einen Nachbarn unter mir, der gerade irgendein Blechblasinstrument lernt und dort immer die drei gleichen Töne spielt. Vielleicht hören Sie das im Hintergrund, aber das ist auch wieder nicht Ihr Gerät, sondern es ist halt ein Mehrparteienhaus, damit muss man leben. Gut, kehren wir jetzt zu meinem Sterben zurück. Ich kann jederzeit sterben, möchte es bitte nicht sehr schmerzhaft haben, wenn es leicht geht, aber wenn es schwer geht, das möchte ich wirklich nicht, aber ich habe kein Problem, jederzeit aus dieser Welt zu gehen. Und das ist ein sehr einfacher Grund, und dieser sehr einfache Grund ist, ich bin A, extrem dankbar für alles, was mir Gott gegeben hat. Punkt 2, ich weiß, dass ich auch ziemlich viel Blödheiten und Unsinnigkeiten gebaut habe, sogenannte Sünden begangen habe. Und ich weiß, dass diese vergeben werden. Ich weiß, dass Gott ein Wunder in diese Welt hineinschafft, dass meine Sünden sich ziemlich schnell auflösen werden, das Gute aber für 1000 Generationen bleiben wird. Und ich sage jetzt ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, schon ziemlich viele Leute ziemlich geholfen und durch meinen Job auch ihr Leben bereichert. Das heißt, es passt. Das heißt auf gut Deutsch, ich brauche keine Angst vor dem Tod zu haben, nur vor dem Sterben. Und das ist es jetzt, wenn ich verdränge sowohl den Tod als auch die Todesangst, dann muss ich mich natürlich dementsprechend aufführen. Dann muss ich behaupten, ich habe völlige Kontrolle über mein Leben, was offenkundig totaler Blödsinn ist, aber klar, und ich muss auch aggressiv werden gegen alle, die irgendwie anders leben, die so leben, dass es mich befragt, ja, stimmt denn das? Hast du wirklich Kontrolle über dein Leben? Reicht es denn wirklich, irgendwelche Vitamine zu schlucken oder Entwurmungsmittel, damit du nicht stirbst? Oder ist eine ganz andere Instanz dahinter? Aber so weit kommt man nicht mehr, weil das Gegenüber ja behauptet, ich mache das und das und dann kann mir nichts mehr passieren. Und es ist offenkundiger Unsinn. Aber dieser Unsinn wird sich nicht nur auf Corona festkrallen, sondern er wird über weitaus größere Zeiten und Strecken sich festkrallen in unserer Gesellschaft, wenn es uns nicht gelingt, wieder in völliger Klarheit dazu zu kommen, zu sagen, dieses Leben ist endlich, ich werde sterben. Und ich weiß nicht, was ich tue, und ich weiß auch nicht, was ich getan habe, was mir aber völlig gleichgültig ist, aus dem einfachen Grunde, ich weiß, schlussendlich checkt Gott das alles. Gesegneten Abend uns allen.